guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle. Mit dem Mikrofon geht es gut.
Ja.
Ja, ich habe heute schon mal gesagt, die Übersetzung oder die Revision der Lutherbibel, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt gut und gerne die nächsten 3-4 Stunden miteinander verbringen. Aber da es hier noch mehr Vorträge gibt, werde ich doch versuchen, die Zeit ein bisschen im Griff zu behalten. Und möchte Ihnen einfach jetzt ein paar Schneisen schlagen zur Revision der Lutherbibel. Im Übrigen, wir sind jetzt mit unserem Text in der Druckerei am 13. Juni. Geht die Maschine los. Unser EKD-Vorsitzender, Bischof Bedford Strom, wird in der Druckerei sein. Und dann läuft es ja. Und man ist natürlich im Lektorat immer etwas nervös, ob auch alles seine Richtigkeit hat. Sind in der allerletzten Phase, kam dann von der EKD, da war ein Übertragungsfehler, wir müssen noch die Korrektur machen. Aber jetzt drücken Sie uns die Daumen, dass wir alle Fehler gefunden haben, bevor die Maschine losgeht. Ja, Revision der Lutherbibel. Das ist natürlich ein ganz, ganz weites Feld. Warum macht man sowas überhaupt? Zum einen können wir sagen, wir machen das, weil Luther das selbst schon gemacht hat. Er hat ja 1522 den ersten Teil seiner Bibelübersetzung rausgebracht, das nach dem Monat des Erscheinens sogenannte September-Testament. Das ist das, was er auf der Wartburg übersetzt hat in nur 11 Wochen. Moderne Bibel, UBS-Bibelübersetzer hören diese Zahl immer nicht gerne, den 11 Wochen, weil die da unendliche Mühe haben, das zu toppen. Das kann eigentlich niemand toppen. Luther konnte das auch nur deshalb, weil er wahrscheinlich mehr oder weniger im Kopf schon fertig hatte. Luther hat ja immer, er war ja auch ein guter Prediger und hat immer für seine Predigten schon die Texte aus der zunächst Vulgata übersetzt für die Predigten. Die Vulgata hatte er fotografisch im Gedächtnis vor Augen, dann hat er die Übersetzung gemacht, die schon eine halbe Predigt war, und das ist gleich ein Prinzip seiner Übersetzung, aber Achtung, Achtung. Allein darüber könnte ich jetzt Stunden erzählen, begreifen. Nur, Revision. Luthers September-Testament war so erfolgreich, dass schon im Dezember ein Nachdruck nötig wurde, und in dem Nachdruck hat er schon die ersten mehrere hundert, sage ich mal, Korrekturen gemacht. Das ist schwer zu zählen, weil da waren auch viele orthografische Korrekturen dabei, und da gibt es immer ein Grenzwert, was ist Orthographie, was ist inhaltlich. Aber er hat wirklich mindestens 200 auch inhaltliche Verbesserungen schon zwischen dem Dezember-Testament und dem Vorgänger, dem September-Testament. Und so ging es weiter. Luther hat ja Stück für Stück die Bibel übersetzt, immer die Teile, die er fertig hatte, veröffentlicht und oft im zweiten Zugang auch nochmal Verbesserungen eingebracht. Ganz, ganz berühmt. Er hat den Psalter 1524 zum ersten Mal rausgebracht, und das war eine Übersetzung, die wir heute sehr philologisch nennen. Und 1531 hat er den Psalter komplett überarbeitet, die erste Revision, und er wurde viel kommunikativer. Die Form des Psalters, die wir heute kennen, ist die von 1531, und oft wird der Lutherbibel vorgeworfen, viel zu frei, zu weit weg vom hebräischen Text. Und Luther selbst hat damals geschrieben, ja, er lässt beide Fassungen des Psalters gelten, obwohl er von nun an die 1531er verwendet. Und die 1524er, diese wörtliche, die lässt er gelten für alle die, die sonst Zweifel haben, ob er auch genug Hebräisch kann. Also so war seine eigene Arbeit. 1534, das erste Mal die Bibel fertig, 1545, die sogenannte Ausgabe letzter Hand. Und bis zu seinem Tod hat er an der weiter verbessert. Und Sie sehen schon, die Verbesserung der Lutherbibel, das ist ein Thema, was einen wirklich beschäftigen kann, was Luther selbst schon beschäftigt hat. Nach seinem Tod wurde dann dieses wunderbare Buch immer weitergeguckt, und man hatte natürlich schon den Anspruch, das soll die Lutherbibel bleiben, aber so wie man damals gedruckt hat, eben nie das ganze Buch am Stück, sondern immer Teile gesetzt, gedruckt, dann die Bleiblättern wiederverwendet, war natürlich eine Quelle zum einen von reinen Setzfehlern, nachher auch Druckfehler, und zum anderen die Möglichkeit zu verbessern. Und so haben alle Drucker, die die Lutherbibel druckten, tapfer vor sich hin verbessert und leider auch verschlimmbessert. Das Ende vom Lied war, im 19. Jahrhundert hatte man 11 verschiedene Versionen der Lutherbibel. Super. Natürlich im Großen und Ganzen hat man schon gewusst, es ist die Lutherbibel, aber an welcher Stelle ist jetzt welche Geschichte? Die Bibelgesellschaften waren in der Zwischenzeit der wichtigste Verbreiter der Lutherbibel geworden von Kannsteinsche Bibelanstalt damals, wo der Freiherr von Kannstein gesagt hat, ich gebe euch das Geld, ihr könnt die ganze Bibel setzen und den Satz stehen lassen, war natürlich wunderbar. Was man einmal ein Blei hatte, musste man nicht wieder verbessern. Oder wenn man es verbessert, wusste man, was man hat. Unterschied setzen und runter wollte, aber das wäre wieder das Thema. Also, Bibelgesellschaften hatten eine relativ gute Version, aber auch nur eine von Elben. Und so hat man im 19. Jahrhundert, als dann die britischen Ausgaben von Luthers Werken erschienen, gesagt, jetzt machen wir mal eine einheitliche Lutherbibel. Die kam 1892 raus, die erste Revision der Lutherbibel, wo es vor allen Dingen darum ging, einen einheitlichen Text zu schaffen. Und natürlich hat man auch immer sprachliche Dinge beseitigen müssen. Es gibt, das Deutsche verändert sich ja und in den 400 Jahren, die damals seit Luther mit seiner Arbeit aufgehört hat, vergangen war, waren auch bestimmte Sprachformen ausgestorben. Ich mache immer gerne einen Test und frage, da sind jetzt nur die Deutsch-Muttersprachler gefordert, das Wort freilich, was würden Sie sagen, was das bedeutet? Freilich. Freilich, ein Standarddeutsch. Freilich.
Ich das ist sehr schwierig.
Freiwillig. Freiwillig, suchen Sie mal ein Wort, was näher dran ist. Freiwillig, nicht schon. Also, freiwillig klingt ja so ähnlich wie freudig. Manche Leute sagen auch, aber das ist dialektal, das klingt so ähnlich wie Freitag. Aber das ist dann mehr Schwäbisch. Also, im Standarddeutschen. Denkt man freilich, freudig, das ist doch nur Ei und Eu, das ist dasselbe Wort. Ha, reingefallen. Zu Luthers Zeit hieß freilich mutig, tapfer. Und wer jetzt verbessert hat in der wunderbaren Annahme, ah ja, freilich heißt heutzutage freudig, in der Lutherbibel, der hatte nachher freudige Löwen, wo Luther eigentlich von mutigen Löwen redete. Und das macht ja auch viel mehr Sinn. Natürlich war der Löwe vielleicht froh, wenn er dann einen Menschen gesehen hat, der so lecker aussah, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen und Luther meinte jedenfalls, er sei ihr Tapfer. Also solche Sachen mussten natürlich auch beseitigt werden. Oder wer weiß heute noch was. Was bedeutet Schnurpfützen? Schnur. Und Faden, das ist etwas grober. Schnur hieß zu Luthers Zeit Schwiegermutter. Das weiß wirklich heute niemand mehr. Man hat auch keine Brücke mehr noch, sich irgendwas zusammen zu sortieren. Also das waren Begriffe, die man natürlich aus der Lutherbibel dann rausgenommen hat, weil das Wort in dieser Bedeutung im Deutschen ausgestorben ist. Aber trotzdem hatte man nachher eine Bibel, 1892, die noch relativ altmodisch war. Und die Bibelgesellschaften waren nicht ganz zufrieden, zumal dann kam Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901, wurde die Dudenrechtschreibung im Deutschen verbindlich für die Orthographie. Und die Lutherbibel hatte keine Bibelrechtschreibung, wurde in der Schule genutzt. Das war für diese kirchlichen Autoritäten das furchtbar. Die Bibel hat falsch geschrieben. Geht gar nicht. Also machte man sie schnell nochmal an die Lutherbibel, vor allen Dingen, um sie eben auf die Dudenrechtschreibung umzustellen, aber auch in dem Zusammenhang nochmal behutsam zu modernisieren. Das Ergebnis war die Revision von 1912, ein Text, der bis heute verbreitet und benutzt wird. Für viele Menschen ist die Lutherbibel in der Gestalt von 1912 die eigentliche Bibel, dieses ganze Zeug mit Griechisch und Hebräisch, alles mit der Lutherbibel von 1912 ist eigentlich die Bibel. Also ein Text, der sehr populär war, aber er war sehr populär, weil er nicht modern. Und es gab dann immer wieder den Wunsch, wir wollen die Lutherbibel modernisieren. Und mit diesem Wunsch startete eine Geschichte, die das ganze letzte Jahrhundert erfüllt. Relativ schnell fiel der Beschluss, wir gehen nochmal ran, wir machen eine Revision, das wäre dann die dritte gewesen. Und diese dritte Revision, die stand wirklich unter schlechten Vorzeichen. 1928 hat man sich auf die Grundsätze verständigt. Man arbeitete tapfer los, hat 1938 auch ein erstes Probetestament rausgebracht. Das hat damals aufgrund der politischen Situation niemanden mehr furchtbar interessiert. Also man hat dann weitergearbeitet, aber es kam halt der Krieg Und das Interesse der Menschen war erstmal auf andere Dinge gerichtet als auf eine Revision der Lutherbibel. Trotzdem eine tapfere Truppe von 3 Männern hat durchgehalten und hatte auch am Ende des Zweiten Weltkriegs 2 Manuskripte fertig. Eins lag bei der EKD, eins war für die Bibelgesellschaft. Das EKD-Manuskript ist verbrannt, das für die Bibelgesellschaft noch überlebt. Und von den Herren, die da mal daran beschäftigt waren, hat Ende der 1940er Jahre auch nur noch der Vorsitzende gelebt. Aber das hatte man, man hätte es drucken können. Man hat auch einen Probedruck davon gemacht und gesagt, nee, wir fangen nochmal an. Es gab eine Versionskommission, oder die Videos war der Vorsitzende. Und das erste Ergebnis war dann 1956 das Neue Testament. Immer noch relativ konservativ, immer auf dieser klassischen Linie, nicht mehr Verständliches wird ausgenommen. Ganz behutsam modernisiert. Wir haben jetzt bei der letzten Revision, und das ist vielleicht auch interessant, wirklich gelesen, die Textfassungen gegeneinander auf das 1912er und 1956er Fassung festgestellt, dass 1956 schon einiges gemacht hat. Aber so behutsam, dass man es gar nicht groß gemerkt hat. Ja, dann sagte man, ja, ist ja schön, aber wir wollen moderner werden. Und dann kamen auch die Germanisten mit zum Zug, unter anderem der Kölner Germanist Kirsch, und beraten von seiner germanistischen Einsicht, fing die alttestamentliche Gruppe an, um das Alte Testament zu revidieren, das in den 60er Jahren entstanden ist, 64 fertig geworden, und natürlich auch den wissenschaftlichen Stand von damals. Das heißt, damals hat man gedacht, der hebräische Text, der ja durch Abschrift vervielfältigt worden war, da gibt es doch, was passiert, wenn man einen Text immer abschreibt, es muss ein Fehler passieren, und diese Fehler muss man dann bei der Übersetzung seitigen, hat man auch tapfer getan, weil die Professoren, vor allem in Deutschland, die wussten, wie der Text eigentlich gelautet hat. Das hat man damals aber als wissenschaftlichen Standard betrachtet, so lange bis irgendwann die Qumran-Handschriften entziffert waren und man festgestellt hat, der hebräische Text ist viel stabiler überliefert worden, als man hier das für möglich gehalten hat. Und das heißt, die Lutherbibel ist wissenschaftlich im Alten Testament auf dem Stand der Wissenschaft von vor 50 Jahren, viele Konjekturen, würde man heute nicht mehr so machen. Einer der Auslöser für die aktuelle Revision, eben zu wissen, ein Altes Testament, das auf dem Stand der 1960er Jahre ist im Jahre 2016 nicht mehr State of the Art, muss neu gemacht werden. Soweit so gut, aber man hat damals auch schon einigermaßen drauf los modernisiert, auch in der Sprache. Gibt es Probleme mit dem Mikrofon?
Ist besser, weil ja. Wenn vorne noch übersetzt wird, ist er lauter als Sie. Wenn Sie am Schluss einfach mit der Stimme leiser werden, ich höre Ihnen so gerne zu. Also.
Also, oder soll ich versuchen ohne Mikrofon?
Nein, das wäre auch schlecht.
Gut, also versuche ich einfach das Mikrofon noch näher an uns zu lassen. Also, nachdem man das Alte Testament fertig hatte, und man hat damals schon mehr modernisiert, als allen späteren klar gewesen ist. Man hat zum Beispiel das Wörtchen, was bei Luther relativ oft vorkommt, auf das. Oder einfach nur das, hat man ersetzt durch damit. Das ist moderner. Es gab nicht wirklich einen Grund dafür, außer dass es eben moderner ist, weil Bibel oder die Sprache Martin Luthers hat auf das oder das. Und dass man das nicht in einer Tageszeitung so gedruckt sieht, ist kein Grund, das nicht zu benutzen, wenn es um die Bibel geht. Aber man hat es gemacht. Und so hat man ganz viele so Kleinigkeiten modernisiert, wo es eigentlich keinen Grund gegeben hat. Zweiter Punkt, auf den jetzt bei der Revision geachtet worden ist. Wo ist ohne Not modernisiert worden? Nun gut, man hatte eben dann ein Neues Testament von 56, ein Altes Testament moderner von 64. Und damals hat vor allen Dingen auch der Germanist Fritz Tschirch gesagt, Leute, das geht so gar nicht. Das Neue Testament und das Alte Testament, die klaffen auseinander in der Art, wie sie gearbeitet worden sind. Und wir müssen jetzt auch das Neue Testament furchtbar modern kriegen. Die Kirche hat gerne dem germanistischen Rat gefolgt. Und die Revision ist NT beschlossen, aber gesagt, vorher müssen wir noch die Apokryphen fertig machen. Bei den Apokryphen starten die Modernisierer voll durch. Und 1970 kamen die Apokryphen raus. Eigentlich, das hat die AT-Gruppe weitergemacht und man dachte, okay, die sind gut eingearbeitet, die machen jetzt mal die Abo-Prüfung noch so mit. Es war gleichzeitig ein Testlauf für die Modernisierung. Die Sache war nur, die keine Software hat, haben die Abo-Prüfung interessiert. Die erschienen 1970 und okay, Abo-Prüfung ist halt uninteressant. Aber man weiß auf dem Trichter, im Übrigen, wenn Sie mal eine Bibelkonkordanz nehmen, sei es entweder eine elektronische oder die Kalber, in der Kalber sieht man es halt schneller beim Durchblättern, dann finden Sie Sprachformen, die es nur in den Apokryphen gibt. Etliche Neologismen, also neue Wortschöpfungen für die Lutherbibel, die man damals neu eingeführt hat. Und das ist das Ergebnis dieser Modernisiererei. Nun ja, also man startete jetzt voll durch in der selben Art und Weise, machte man das Neue Testament und endlich hatte man mal ein neues Testament, was richtig super modern war. Das war der modernste Luther, den man je hatte. Die Idee dahinter war jetzt nicht nur. Es war auch die Idee, damals kamen zunehmend neue Übersetzungen auf und man dachte, es wäre doch eigentlich gut, wenn die evangelischen Christen deutscher Sprache alle dieselbe Übersetzung hätten, die Lutherbibel. Und das können wir nur erreichen, wenn wir diese ganzen modernen Übersetzungen aus dem Feld kegeln und wir kegeln sie aus dem Feld, in dem wir Luther modern machen. Hat man auch gemacht. Überaus erfahren. Interessiert Sie ein Beispiel? Sie kennen vielleicht auch die Weihnachtsgeschichte ja mehr oder weniger auswendig. Weihnachtsgeschichte der Lutherbibel begab sich aber zu der Zeit kennen. Die meisten. Ich lese nur mal den Anfang. Es begab sich aber zu der Zeit, bis dahin ging es ja noch gut, 75, dass ein Erlass von dem Kaiser Augustus ausging, alle Welt sollte sich für die Steuer eintragen lassen. Diese Eintragung war die erste und sie geschah zur Zeit als auch typisch. Man hat da, das wäre der Original-Luther-Text, durch als ersetzt. Und da ist ja entweder temporal, kann aber auch kausal sein, ja schon immer irgendwo beides sind. Also, aber das musste als werden, als ist super modern, also als Quirinius Stadtherr in Syrien war. Und alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Stadt. Da hatte Luther selbst jeglicher. Nun gut, in der Zeitung hieß man nicht mehr jeglicher. Aber versteht man natürlich. Aber musste jetzt jeder sein, jeder ist modern. Da ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa, hinauf zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus dem Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Braut, die war schwanger. So, ich höre hier auf. Sie merken, es klingt noch irgendwie nach Luther, es ist aber nicht mehr Luther. Es klingt nach modern, es ist aber nicht modern. Das Ding war weder Fisch noch Fleisch, es war nicht mehr Luther und es war nicht richtig modern. Und es gibt eine Stelle, die man damals verändert hat. Das war aus der Bergpredigt, ihr sollt euer Licht nicht untergehen. Schäbel heißt dieses Ohrmaß bei Luther. Gut, und man sagt dann, wer kennt den Rücken? Schäbel, niemand mehr. Schäbel ist Eimer, also man soll sein Licht nicht unter den Eimer stellen. Und mit dieser wunderbaren Übersetzung oder Verbesserung hatte man auch gleichzeitig den Spitznamen für die damalige Revision des Neuen Testaments, denn sie war mit diesem Vers im Eimer. Bei der feierlichen Eröffnung oder Einführung der Lutherbibel wurde just da Gedicht gelesen und dieser Vers noch Leute haben gesagt, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Und ein schrecklicher Albtraum. Walter Jens hat vom Mord an Luther geredet und was auch immer. Also Ding war im Eimer. Man hat sehr schnell die schlimmsten Sachen beseitigt und ist aber nochmal rangegangen und hat zurückgerudert. Eine Gruppe von Theologen hat sich getroffen und hat die schlimmsten Modernisierungen rausgenommen, hat aber viele auch stehen gelassen. Das war dann 1984 fertig mit dem Neuen Testament. So, und alle waren erschöpft, alle waren restlos fertig. Und wenn Sie sich überlegen, man hat 1928 die Grundsätze gehabt und 84 war man mit dem Ding fertig. Und zwischendurch hatte man 54, also Probedruck, wenn man nicht mitgezählt hat, man 56, 64, 70, 75, 84. Niemand wollte die Lutherbibel je wieder anfassen. Auf gar keinen Fall. Nie und nimmer. War eine gute Idee. Aber je mehr sich dieses Trauma, wir hatten es ja vorhin mit dem Trauma gegen, ja. Also je mehr dieses Trauma in Vergessenheit geriet, und zum Glück geriet es ja in Vergessenheit, umso mehr wurde dann doch auch klar, dass man vielleicht diesen Stand, den man da hatte, und wenn Sie sich überlegen, wie der zustande gekommen ist, mit dieser ganzen Modernisierungskurve zwischendrin, mit einem Stand der Wissenschaft, der im Grunde auf die, im Alten Testament auf die 60er Jahre zurückgeht und im Neuen Testament 84 fertig wurde und man sogar in der neutestamentlichen Wissenschaft hat sich in den letzten 30 Jahren nichts getan. War klar, so kann und soll und darf das nicht bleiben und mit diesen Apokryphen, in denen eben die Modernisiererei die allerfröhlichsten Urstände feierte, die gleichzeitig aber eine Textbasis hatten, die noch die Basis der Reformatoren gewesen ist. Und Luther hatte nun vieles, aber er hatte keinen guten Text für die Apokryphen. Was zur Folge hatte, dass wenn Sie je versuchen, eine Lutherbibel und eine Einheitsübersetzung oder eine Gute-Nachricht-Bibel in den Apokryphen nebeneinander zu legen, da gibt es einige Bücher, da sagen, schmeißen Sie beide Bücher in die Ecke und sagen, die spinnen. Weil die Lutherbibel eine Verszählung hat, aufgrund dessen, dass sie eben auf einem alten Text basiert, teilweise aus dem Lateinischen übersetzt hat, Luther einfach damals keine bessere Grundlage hatte. Im Übrigen haben die Apokryphen vielfach auch sein Wittenberg-Tee übersetzt. Aber egal, die Grundlage war ja die gleiche. Also eine Textgrundlage von Anno Schule, also ganz schlechte Textgrundlage und das Ganze aber super modern. Da sagt man auch, was war da los, spielen die. Und in den, an den Fakultäten, wo die Apokryphen ja auch durch die Zepfer-Ginter-Forschung wieder wichtiger geworden sind, an den Fakultäten hat man die Lutherbibel einfach dann egal stehen lassen und hat sich tapfer unter Übersetzung genommen, wenn man über die Apokryphen arbeiten wollte. Konnte man auch nicht so lassen. Also es gab gute Gründe, an die Lutherbibel noch nicht ranzukommen. Und man hat es aber so gemacht, dass man jetzt sagte, eins ist schon mal glasklar, keine neue Modernisierung. Und dann deshalb, das war einer der Gründe, warum man das Ding ursprünglich mal Durchsicht der Lutherbibel nannte, weil man dachte, Revision klingt schon gleich wieder nach Modernisierung. Und obwohl das niemand von uns je gesagt hat, in der Presse ließ sich immer wieder, ja, die Lutherbibel wird moderner. Was völliger Quatsch ist, aber weil sobald die Leute hören, irgendwer geht an die Lutherbibel, haben sie die Idee, jetzt machen sie dieses dämliche Programm aus dem letzten Jahrhundert wieder neu und machen das ganze Ding modern. Es ging darum, wirklich den Stand der Wissenschaft wieder zu erreichen, abzubilden in der Übersetzung, also gerade im Alten Testament die überflüssigen Konnektiven rauszunehmen. Auch im Neuen Testament hat die Textforschung Fortschritte gemacht, das Verständnis, unser Verständnis der Texte ist gewachsen. Gewachsen ist auch im Alten Testament etwa das Verständnis der Tempora. Ich weiß, das ist jetzt ein Thema, über das könnten Alttestamentler jetzt den nächsten Exkurs von 2 bis 3 Tagen veranstalten. Aber jedenfalls hat man heute ein besseres Verständnis der Tempora und wie sie wiedergegeben werden müssen, als man es noch in den 60er Jahren hatte. Auch das musste angeguckt werden. Und so wurde eine Gruppe gebildet, oder ja, ein ganzes Konstrukt gebildet. Zum Schluss waren 70 Wissenschaftler daran beteiligt, die in verschiedenen Arbeitskreisen den Text angeguckt haben. Wissenschaftler haben es daheim am Arbeitstisch angeguckt, haben sich dann in Gruppen getroffen. In den Gruppen wurden ihre Vorschläge diskutiert, dann wurde darüber abgestimmt. Und nur wenn der Vorschlag eine 2/3-Mehrheit bekam, ging er an das nächste Gremium weiter. Das klingt so ein bisschen formal, aber die haben inhaltlich wirklich um jedes Komma. Und die wichtigsten Vorschläge gingen dann in einen Lenkungsausschuss von 11 Menschen, die zum Schluss jeden Vorschlag angeguckt haben, darüber entschieden haben, nehmen wir diesen Vorschlag zur Verbesserung auf, so wie er kam. Ist dieser Vorschlag für uns nur eine Problemanzeige? Also das heißt, hier muss man was verändern, aber wir müssen noch eine andere Form suchen als die vorgeschlagene. Oder sagen wir, nee, wir bleiben bei Luther. Und es gab gute Gründe, auch mal bei Luther zu bleiben. Es gibt Texte, ich habe vorhin die Weihnachtsgeschichte genannt, die sind in der Lutherbibelfassung so im kollektiven Gedächtnis deutschsprachiger Menschen. Und das ist ein unglaublich hohes Gut in einer Zeit, wo die Säkularisierung und die Entkirchlichung der Gesellschaft rasant vorwärts schreitet. Wenn es noch Texte gibt, die Menschen auswendig können, dazu gehört ein Text wie Psalm 23, dazu gehört die Weihnachtsgeschichte. Es gibt einige Texte, oder das Gott, das in Finstern wandelt. Dann sollte man einfach nicht fasten, weil das den Leuten irgendwo auch die Grundlage entzieht. Und So hat man auch die Kategorie gehabt, es gibt bestimmte Texte, wir haben im Lenkungsausschuss immer dazu gesagt, die stehen unter Denkmalschutz, die rühren wir nicht an, weil sie zu unserem kulturellen Gedächtnis gehören. Ein kulturelles Gedächtnis, was in jedem Fall auch ein religiöses Gedächtnis ist. Und wir wollen an diesem Schatz nicht tasten. Es gab andere Dinge, an die man natürlich tasten musste. Und wenn Sie jetzt mal hier diesen Katalog, der bei Ihnen auf dem Tisch liegt, aufschlagen auf Seite 4, da sind so ein paar Beispiele zusammengestellt für das, was wir getan haben. Ein Text, über den ich gerne erzähle, ist der erste aus Matthäus 8,24, die sogenannte Stellung des Sturms. Ist ja ein Text, der bei Matthäus, Markus und Lukas überliefert ist. Und Matthäus hat hier einen Ausreißer drin. Bei Matthäus handelt es sich nämlich nicht um einen Sturm, sondern um einen Seismos. Jetzt kennen Sie das Wort Seismos, auch diejenigen von Ihnen, die nicht Griechisch können. Ja, alle aus dem Seismographen, das sind die Diener, die anzeigen, wenn es ein Erdbeben gibt. Also Seismos heißt Erdbeben. Und Luther hatte den Text übersetzt, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer. Und man hat 75, und das ist 84 so geblieben, hat man das einfach gleichgezogen mit Markus und Lukas, die beide vom Sturm reden. Da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See. Nur dummerweise steht bei Matthäus nicht Sturm, sondern Erdbeben. Wir haben das jetzt beim Lenkungsausschuss sichtbar gemacht. Wir sind nicht zum großen Ungestüm zurückgekehrt, unter dem man sich im Zweifelsfall wenig vorstellen kann, aber ein großes Beben im Meer. Jetzt werde ich ganz, ganz oft gefragt, ja, verfälscht ihr hier nicht die Bibel? Luther, groß ungestüm, Luther wusste genau, da steht nicht Sturm, da steht Seismos. Hat er halt mit groß ungestüm übersetzt. Und dieses Erdbeben ist ein Motiv, das wir auch in der Offenbarung wiederfinden. Das gehört zu den Dingen, die sich in der letzten Zeit ereignen werden. Also zu dem, wenn die letzten Tage, die letzte Zeit anbricht, werden ja alle möglichen schrecklichen Ereignisse passieren, zu denen auch Erdbeben gehören. Und da gibt es einen, der davor schützen kann, und das ist der Christus. Deshalb hat er den Seismus auch besänftigt. Und wer bei ihm ist, mit ihm im Boot ist, der ist vor dem Seismus in Sicherheit. Also das ist ein typisches Element in dem Fall von Matthäus-Theologie, dass man nicht glatt bügeln kann, was Luther auch nicht glatt gebügelt hatte. Nur wir haben, dadurch, dass die Lutherbibel eben so und so lange, seit 75 da jetzt das gleich gezogen hat mit den Seitenreferenten, sind wir völlig dran gewöhnt. Das ist der Sturm. Und eigentlich fassungslos, wenn man da mal genau hinguckt und feststellt, da ist kein Sturm, ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben hat einen theologischen Sinn. Sowas musste natürlich sichtbar gemacht werden. Wir haben auch das Beispiel auf der rechten Seite zum Römer 10,10. Es gibt typische Luthervokabeln. Zu diesen Luthervokabeln gehört der Heiland, gehört selig werden. Wenn Sie als griechisch lernendes Wesen im Lexikon gucken, Sozen ist das griechische Wort mit den verschiedenen Abgleitungen, und dann gucken Sie, schlagen Sie Ihr Wörterbuch auf, und da steht für Sozen natürlich retten. Das ist eine korrekte Übersetzung. Ihr Griechischlehrer würde sagen, gut, 100 Punkte hast du richtig übersetzt. In selig schwingt aber was anderes mit als retten. Retten ist ein bisschen punktuell, das ist etwas, jemand ist in Gefahr und wird gerettet. Selig hat auch eine Strecke mit drin. Das ist nicht nur eine Sache, die punktuell ist, sondern eine Sache von Dauer. Und gleichzeitig ist was Emotionales drin. In selig sind emotionale Klangwirklichkeiten mit dabei, die in retten nicht drinstecken. Selig sagt auch etwas darüber aus, wie man sich fühlt in der Situation. Natürlich, retten ist auch was Tolles, ja, ich will das nicht schlecht machen, aber trotzdem klingt in selig noch was anderes. Und es gab Wissenschaftler, auch unter unseren Wissenschaftlern, die gesagt haben, jetzt endlich dieses altmodische Selig raus aus der Lutherbibel, wir schreiben jetzt überall retten hin. Das wäre richtig gewesen, haben wir nicht gemacht. Es bleibt bei selig, an anderen Stellen wird sogar selig wieder hergestellt, wo es eben 75 rausgeflogen war. Ähnlich der Heiland. Der Heiland ist natürlich laut Wörterbuch auch der Retter. die korrekte Übersetzung. Und trotzdem ist der Heiland jemand, der alles heil macht, der Heil bringt, wieder von einer emotionalen Aufladung, die im Retter so nicht drinsteckt. Wollen wir ernsthaft den Heiland den Kitsch-Songs überlassen, die an Weihnachten durch die Kaufhäuser tun? Da ist es ganz wichtig, dass wir sagen, hey, der Heiland ist unser Begriff. Und dieser Begriff ist wichtig und er bedeutet was für euch Menschen. Deshalb solche besonderen Spracheigentümlichkeiten, sodass die wurden gehegt und gepflegt und vielfach wiederhergestellt. Auch eben solche kleinen Stellschräubchen, wie da machte sich auf Josef aus Galiläa in das jüdische Land, ich überspringe jetzt ein Stück, auf, dass nicht mehr damit er sich schätzen würde. Damit ist 75 reingekommen, diese Modernisierung ohne wirkliche Not. Und viele Leute, die Weihnachtsgeschichte noch auswendig können, ich mache manchmal mit Gemeindegruppen so einen Test, dass ich sage, ich lese euch jetzt die Weihnachtsgeschichte vor und ihr erzählt sie. Ja. Und wenn ich dann zu der Stelle komme, dann höre ich auch vor, dann macht es sich auf. So. Und dann geht es weiter und dann sagen die Leute mir mehr oder weniger unisono auf das. Und dann sage ich, jo, und jetzt guckt mal in eure Lutherbibel rein, da steht bis jetzt damit er sich schätzen ließ. Also solche Dinge und wurden jetzt wieder hergestellt zum Original-Luther-Sound. Und das bedeutet für das Ganze der Bibel, dass die Lutherbibel wirklich wieder mehr Luther ist, als sie es eben in der Form von 84 gewesen ist. Und wie gesagt, man muss sich das klar machen. 84 war ein Notprogramm nach dem Desaster von 75. Und man hat auf die Schnelle dieses Notprogramms wirklich nur die schlimmsten Ausreißer beseitigt und viele solche kleine Dinge, die aber auch sehr typisch sind, hat man stehen lassen. Also die neue Lutherbibel, die Lutherbibel von 2017, wie wir sie nennen, weil sie zwar diesen Herbst erscheint, aber zum Reformationsjubiläum, was ja dann nächstes Jahr gefeiert werden wird, deshalb Lutherbibel 2017, wird wieder mehr Lutherbibel. Wieder mehr Luther bieten, muss ich sagen, als die 84er Luther ist. Jetzt weiß ich natürlich, dass es Menschen gibt und ich habe auch schon öfter gehört, dass gerade in der Schweiz auch Leute sich in der Umstände schwer tun mit der Lutherbibel und sagen, die Lutherbibel ist vielleicht eine tolle Übersetzung, aber sprachlich zu anspruchsvoll. Da kann ich nur sagen, mit sprachlich anspruchsvoll, das stimmt. Es gibt aber inzwischen eine Vielzahl moderner Bibelübersetzungen, die gut sind, die verlässlich sind, die man gut benutzen kann. Ich sage nur etwa aus unserem Haus, die Gute Nachricht Bibel oder jetzt unser neues Übersetzungsprojekt, die Basisbibel. Wer eine moderne Übersetzung will, hat gute Alternativmöglichkeiten. Wer Luther will, den Luther. Und nicht irgend so ein Luther verschnitt. Er will natürlich einen Luther auf dem Stand der Wissenschaft von heute. Das haben wir gemacht, eben diese Verbesserung des Textes ohne Anhalt an den originalsprachlichen Texten, wie man es 64 im Alten Testament noch fröhlich gemacht hat und dachte, das sei legitim. Das ist raus. Raus sind auch solche wunderbaren Sachen wie hier das mit dem Erdbeben. Aber jenseits dessen ist ganz viel jetzt auch von Luther wiederhergestellt, was eben tatsächlich von Modernisierungsprogrammen von 64 bis 75 über Bord gegangen war. Das kam wieder rein, sodass die neue Lutherbibel, die Lutherbibel 2017, wieder mehr von Luther bekommen wird. Was haben wir modernisiert? Ganz, ganz, ganz wenig. Ein Begriff wie Erbgut. Der hat definitiv seit der Mitte des letzten Jahrhunderts oder seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts seinen Sinn gewechselt. Erbgut hat heute mit Genetik zu tun. Luther hat aber zwei Begriffe, Erbgut und Erbteil, sodass man sehr gut Erbgut durch Erbteil ersetzen konnte, damit niemand da zu schnell in Fachbiologie und Genetik unterkommt. Oder was hier steht, der Begriff Wehmutter. Ich muss sagen, wenn ich den in meinem Bekanntenkreis manchmal teste, gucken mich die Leute fassungslos an. Der letzte, mit dem ich es versucht habe, war ein Zahnarzt. Gut, das ist natürlich nicht ganz sein Spezialgebiet. Aber jedenfalls, er konnte mit einer Wehmutter nichts anfangen. Wusste einfach nicht, was das sagt. Die Wehmutter ist durch einen anderen Begriff, den es in der Liturgie auch schon gab, jetzt ersetzt worden. Das ist jetzt das Hebammen geworden. Das ist ja auch noch kein modernes Wort, sondern ein schönes deutsches Wort. Und wir hoffen, dass diesen Berufsstand noch in die Zukunft beschert sein wird. Eine Frage, die auch oft gestellt wird und die sich natürlich auch die Luther-Tradition gestellt hat: Wie haltet ihr es mit den Brüdern und Schwestern? Und das will ich Ihnen vielleicht zum Schluss noch sagen. Es ist so, auch die Lutherbibel wird jetzt Schwestern kriegen, aber sie brauchen nicht in Ohnmacht zu fallen, sie kriegt nur ganz behutsam Schwestern. Warum ist das legitim? Es ist legitim, wer griechisch kann, weiß, dass wir für die Brüder im Plural sind die Adelphoi, also wir sprechen es Adelphoi aus, und die Schwestern wären die Adelphai. Und diese Aussprache ist schon die von Erasmus von Rotterdam festgelegte und wahrscheinlich haben die alten Griechen beides irgendwie so in Richtung Adelphi, also dieses Oi und Ai, wie I gesprochen. Phonetisch war da so gut wie kein Unterschied. Sodass, wenn jemand in einer Predigt oder in einem Brief von den Adelphi, so wurde das ja dann vorgelesen, gesprochen hat, und dann war das ganz klar, das sind halt die Geschwister, also die Brüdergeschwister. Im Deutschen haben wir zwei absolut auseinanderklaffende Begriffe, Bruder, Schwester. Wir sind zwei ganz unterschiedliche Wortstämme. Diese Verwandtschaft, die wir im Griechischen haben, die gibt es im Deutschen einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich bin hier nicht die Dreschergruppe der feministischen Theologie, weiß Gott nicht. Ich fühle mich aber 0,0 gar nicht angesprochen, wenn jemand Bruder ja zu mir sagt. Also sorry, da kann ich mich nicht wiederfinden. Ich glaube, da hat sich tatsächlich unser Sprachgefühl geändert. Und wenn wir sichtbar machen wollen, dass eine ganze Gemeinde angesprochen ist, müssen wir Lesesignale setzen, dass da Brüder und Schwestern gemeint sind. Jetzt können Sie sagen, gut, ja, Sie selbst haben eben schon das Wort Geschwister ins Feld geführt. Jetzt habe ich vorhin schon mal ein Stichwort gesagt, womit wir ganz, ganz behutsam waren. Sogenannte Neologismen, also Wörter, die es in der Luthersprache bisher nicht gibt. Und Geschwister wäre in der Lutherbibel ein Fremdkörper gewesen. Wir hatten mal eine Tagung mit literarischen Übersetzern und die sagten, Achtung, 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 wenn ihr den Text modernisiert, dass ihr keine Karren produziert. Also Sie wissen das, in Bad ist eine Karre runtergefallen, dann gehen Sie ins Fliesengeschäft und kaufen eine nach und setzen die dahin. Und obwohl es dieselbe Karrensorte ist, wird man das immer sehen, dass es da nicht hingehört. Und das muss man eben auch bei einer Bearbeitung einer Bibel natürlich vermeiden, dass dieser Karre-Effekt entsteht. Das heißt, Sie setzen da irgendeinen Begriff ein, den jeder, der ein bisschen sensibel ist für den Text, sofort auch merkt und denkt, was soll denn das sein? Und Geschwister wären eine Karre gewesen. Deshalb Brüder und Schwestern. Aber nur als Lesesignal, nicht flächendeckend durch. Wenn eben in einem Brief die ganze Gemeinde angesprochen ist, dann kommen Brüder und Schwestern als Lesesignal. Im Fortgang wird dann ganz oft einfach mit Brüder weitergemacht, aber man hat das Lesesignal am Anfang gehabt, um eben den Ausgleich zu schaffen zwischen unserem Sprachempfinden und dem Originalwortlaut, was ich vorhin mal Brüder-Sound genannt habe. So, ich habe